Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Der Titel unseres heutigen Podcasts heißt Soziale Medien, Gaming, Musik, die Erlebniswelt des Rechtsextremismus. Rechtsextremismus wirkt heute oft nicht mehr wie früher. Keine Springerstiefel, keine offensichtlichen Parolen, stattdessen Fitness, Gaming, Memes, Musik und Gemeinschaftsgefühl. Jugendliche begegnen extremistischen Botschaften heute häufig dort, wo sie ihre Freizeit verbringen. Auf Social Media, auf Discord, Twitch oder in Gaming-Communities. Heute sprechen wir darüber, wie moderne, rechtsextreme Erlebniswelten funktionieren, warum sie für Jugendliche attraktiv wirken und wie Eltern, Schulen und PädagogInnen reagieren können. Zu diesem Thema habe ich wieder einen Experten im Studio. Mein Gast hat Politikwissenschaft und Journalismus studiert und danach mit einer Untersuchung zu Rechtsextremismus promoviert. Herr Dr. Thomas Pfeiffer, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ich finde das super. Herr Dr. Pfeiffer, Ihre berufliche Vita klingt sehr interessant. Sie sind an der Universität Dortmund und bei der Leipziger Volkszeitung als Journalist ausgebildet worden und seit 2002 für den Verfassungsschutz NRW tätig und dozieren zum Thema Rechtsextremismus an der Ruhr-Universität Bochum. Dort habe ich auch studiert, deswegen freut mich das nochmal umso mehr. Fangen wir mal ganz niederschwellig und einfach an. Herr Dr. Pfeiffer, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem ganzen Thema Rechtsextremismus und Radikalisierung. Was hat Sie ursprünglich zu diesem Thema gebracht?
Das Thema hat mich eigentlich schon als Schüler interessiert, aber dann vor allem in den 90er Jahren, während des Studiums, die 90er Jahre, die erste Hälfte der 90er Jahre, das waren die Zeiten, die mit ganz massiver Präsenz auch von rechtsextremistischer Gewalt verbunden waren. Das war die Zeit von Solingen, von Mölln, von Hoyerswerda, von Rostock-Lichtenhagen. Also auch die Zeit der Anschläge, der Ausschreitungen, der Morde, die mit diesen Orten verbunden sind. Also dass Rechtsextremismus ein hochaktuelles und für die Gesellschaft bedrohliches Phänomen war, das war gar nicht zu übersehen in dieser Zeit. Und gleichzeitig war es eine Zeit, in der sich der Rechtsextremismus neu aufgestellt hat, in der er weggegangen ist von den alten Strukturen, klar erkennbaren, starren Strukturen, hin zu netzwerkartigen Strukturen, Netzwerke von Netzwerken geknüpft. Und er hat sich auch technisch neu aufgestellt, kommunikationstechnisch. Die frühen 90er Jahre waren die Zeit, in der erste Computernetze für Rechtsextremisten in Deutschland eine Rolle gespielt haben. Mailboxen. Wenn Sie sich das heute ansehen, was damals in rechtsextremistischen Mailboxen verbreitet wurde, im Thule-Netz, dann sieht das rückwärtsgewandt fast schon primitiv aus, technisch. Das war aber der Puls der Zeit und Rechtsextremisten waren in dieser Zeit mit dabei, mit neuen Kommunikationsformen zu experimentieren. Dann trat das Internet auf den Plan und Rechtsextremisten haben sehr schnell erkannt, dass dieses Internet etwas ist, was ihnen strategische Vorteile bringt. Und die Öffentlichkeit war in der Zeit irritiert, weil sie sich gefragt hat, wie kann das sein, dass eine Szene so neuartige, moderne Dinge tut, die wir uns doch eigentlich immer in jeder Hinsicht rückwärtsgewandt vorgestellt haben. Das heißt, wir mussten auch unser Bild vom Rechtsextremismus hinterfragen. Und das fand ich alles sehr spannend. Und insofern ist Rechtsextremismus sowas wie mein berufliches Lebensthema geworden.
Okay, ja, vielen Dank. Also was wir Hoyerswerda oder Solingen kennen, natürlich die Elterngeneration noch, also auf jeden Fall. Die Stichworte sagen einem was und wir wissen auch, was passiert ist. Das ist wahrscheinlich bei der jüngeren Generation nicht der Fall, dass viele Jugendliche gar nicht wissen, was dort passiert ist. Hat sich der Extremismus in den letzten Jahren, also in den letzten 10 bis 15 Jahren, stark verändert? Und was beobachten Sie aktuell, besonders mit dem Blick auf die Jugend?
Also er hat sich ganz deutlich verändert. Schon das Bild des Rechtsextremismus ist ein sehr viel moderneres geworden, ein breiteres, ein bunteres. Der Rechtsextremismus der Vergangenheit war schwarz-weiß-rot. Das sind auch die Farben der Hakenkreuzfahne. Und das ist der Grund, warum schwarz-weiß-rot in dieser Szene bis heute eine hohe Bedeutung hat. Aber dieses einheitliche Bild, dieses fast schon uniformartige Bild, das haben wir heute nicht mehr. Die Bilder sind sehr viel weniger offensichtlich geworden, subtiler geworden, sind manchmal angelehnt an die Sprache der Computerspiele, die Formen, die man aus Social Media kennt. Also weniger offensichtlich, moderner das Bild. Auf der anderen Seite, und das ist fast schon eine widersprüchliche Entwicklung, ist der Schritt zur Gewalt näher geworden. Wenn die Entwicklungszeit von der ersten Berührung mit dem Rechtsextremismus hin zur Straftat, hin zur Gewalttat in der Vergangenheit Jahre dauerte, dann zeigt auch eine Studie des LKA in Baden-Württemberg, das ist sehr häufig weniger als ein Jahr heute. Also das Internet macht die Person nicht zum Gewalttäter, aber es ist ein Beschleuniger der Radikalisierung.
Ja, also dass viele Informationen einfach schneller verbreitet werden können. Die Jugendlichen sind eh auf sozialen Medien unterwegs, in vielen Spielen unterwegs und dann wahrscheinlich dadurch, dass viele Sachen dadurch eben auch nach vorne gehoben werden können, durch viele Likes und durch viele Themen, die einfach die Jugendlichen betreffen, glaube ich das auch, dass viele halt viel schneller in Berührung kommen mit dem Rechtsextremismus. Und wahrscheinlich ist es deswegen auch so, dass viele rechtsextreme Gruppen heute dann eben so stark auch auf Gemeinschaft setzen, weil sie eben über soziale Medien, dort wo die Jugendlichen sind, auch viel transportieren können. Und wie gestaltet sich das unabhängig vom Internet, also auch in der Freizeit oder im Lifestyle der Jugendlichen? Äußert sich das da auch?
Ja, ganz häufig geht das, was im Netz passiert, mit dem, was außerhalb des Netzes passiert, Hand in Hand. Also nehmen wir mal Active Clubs als eine Strömung, die im Rechtsextremismus so ungefähr vor 2 Jahren in Deutschland eine besondere Rolle spielt. Das sind Gruppen, die sie nach außen hin möglichst schwer als klare, festgezurrte Organisationen erkennen können sollen, die sich im Netz formieren, die sich insbesondere auf Telegram formieren, die dann, wenn sie in die Realwelt übertreten, das tun sie, insbesondere mit Kampfsport auf den Plan treten. Also solche Formen wie Kampfsport, auch wie Musik, spielen sich einerseits im Netz ab, aber sie gehen auch in die Realwelt über, nach wie vor mit Konzerten oder Liederabenden und Ähnlichem, einer ganzen Palette von Angeboten, Gemeinschaftsangeboten, die Rechtsextremisten Jugendlichen machen.
Das triggert ja viele Jugendliche, gerade so was Kampfsport angeht, was bestimmte Musikrichtungen angeht. Welche psychologischen Bedürfnisse dieser Menschen werden dadurch angesprochen?
Der Trigger funktioniert wahrscheinlich gerade deshalb besonders gut, weil Rechtsextremismus heute sehr breit ist, sehr vielgestaltig ist. Die Jugendlichen gibt es ja nicht, sondern die Jugendlichen haben ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Lebensgefühle und für sehr unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen bieten heute Rechtsextremisten unterschiedliche Formen an. Was kann die Annäherung auslösen? Welche Bedürfnisse sind es? Es sind ganz sicherlich häufig Bedürfnisse von Gemeinschaft. Radikalisierungsprozesse sind individuell, sind auch nicht immer gleich, aber die Suche nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft spielt in aller Regel eine Rolle. Die Suche nach Selbstaufwertung, nach Stärke, nach Ich-Stärke, jemand zu sein, etwas darzustellen, spielt eine Rolle. Auch die Frage nach Anerkennung, Wertschätzung. Rechtsextremisten setzen all das auch strategisch ein, um Jugendliche anzusprechen, die nicht notwendigerweise ein rechtsextremistisches Gedankengut mitbringen, aber sie werden im Zuge dieses Radikalisierungsprozesses in dem Maße, in dem sie im Netz in rechtsextremistischen Filterblasen sind, außerhalb des Netzes in rechtsextremistischer Gemeinschaft sind, werden sie praktisch keine Chance haben, diese Inhalte sich nicht zu eigen zu machen.
Das heißt also, Zugehörigkeit überwiegt am Anfang bei den Jugendlichen, dass sie eben Gemeinschaft suchen mit anderen Jugendlichen, die ähnliche Interessen haben. Und danach kommt so ein bisschen die rechtsextremistische Ideologie dann dazu.
Man kann es kaum pauschal beantworten, weil diese Radikalisierungswege unterschiedlich sein können. Es gibt natürlich auch diejenigen, die aus rechtsextremistisch geprägten Familienzusammenhängen kommen. Die bringen das Gedankengut mit. Sie sind mit dem Gedankengut sozialisiert worden. Das ist aber ganz häufig nicht der Fall. Auch dass Eltern rechte Orientierung vermittelt haben, ist ganz häufig nicht der Fall, sondern Rechtsextremisten machen einem Jugendlichen mit bestimmten Bedürfnissen nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Selbstaufwertung Angebote, die vermeintlich diese Bedürfnisse erfüllen. Und damit ist der Jugendliche zumindest erstmal offen für dieses Angebot und möglicherweise auch bereit, das Gedankengut anzunehmen, das ursprünglich nicht seins war.
Okay. Das heißt also, Sport, Musik, Gaming sind die Einfallstore oder gemeinsame Aktivitäten sind die Türöffner für die Jugendlichen. Und Sie sprachen gerade schon Telegram an. Das ist ja ein soziales Netzwerk, sozusagen ein Messenger-Dienst, wo sich ja die meisten Rechtsextremisten auch treffen oder worüber sie kommunizieren. Kommen wir mal auf den Bereich Social Media zu sprechen. Viele Eltern würden vermutlich rassistische Inhalte im Internet erkennen. Schwieriger wird es aber halt bei Symbolen, Memes oder Codes, insbesondere in den sozialen Medien. Häufig werden rassistische Inhalte oder Zeichen zur Zugehörigkeit einer bestimmten Gruppierung in Symbole oder Ähnliches halt versteckt, sogenannte Dog Whistles. Und was ist das ganz genau und warum funktioniert dieser Insider-Code so gut? Ist es für die Jugendlichen spannend, zu so einer Gruppierung dazuzugehören, weil es so geheimnisvoll ist, oder was ist der Auslöser dafür?
Also diese Codiersprache spielt als Reiz ganz sicher eine Rolle. Nun sind im Rechtsextremismus natürlich auch Jugendliche in unterschiedlichen Phasen der Radikalisierung beteiligt. Wenn sie nicht in Telegram unterwegs sind, dann werden sie auch vermutlich den Inhalt in etwas weicher gespülter Form vermittelt bekommen. Das heißt, die Annäherung ist damit niedrigschwelliger. Sie brauchen sich noch nicht zu einer offenen Menschenverachtung zu bekennen. In dem Moment, in dem sie nach Telegram oder andere Portale wechseln, die so im Bereich des Dark Social angesiedelt werden, wird die Filterblase immer enger. Menschenverachtung wird zur Normalität. Es widerspricht niemand mehr. Sie werden die Codes, die Symbole, auch die Dog Whistles in einem ganz anderen Maße erkennen als derjenige, der sich gerade noch in den ersten Berührungen befindet. Dog Whistle heißt, das sind optische Signale, die der Insider verstehen soll. So ähnlich wie die Hundepfeife, nur der Hund hört, der Mensch aber nicht, sollen wir Außenstehenden das erstmal für was ganz Normales, Unverfängliches halten. Für denjenigen, der schon näher dran ist an der Szene, macht sich hier eine Botschaftskette auf. Ich habe Ihnen ja mal so ein paar Abbildungen mitgebracht, die man als Dog Whistle verstehen kann. Das ist hier oben zunächst mal dieser Frosch, dieser meist so ein bisschen missmutig guckende Frosch, Pepe the Frog. Der ist ursprünglich mal von einem amerikanischen Comiczeichner erfunden worden und dieser Comiczeichner versteht heute die Welt nicht mehr, dass dieser Pepe von Rechtsextremisten adaptiert worden ist und als unausgesprochenes Signal, hier bist du im rechten Spektrum gelandet, von vielen in der Szene verstanden wird. Der kann auch mal eine SS-Mütze aufhaben, dann ist die Botschaft natürlich vollkommen unmissverständlich. Der kann aber auch ohne jeden näheren Hinweis auf Rechtsextremismus daherkommen. Ganz ähnlich gilt das für den Moonman. Der Moonman ist vor Jahren mal von einer McDonald's-Werbung übernommen worden und in den Rechtsextremismus aufgenommen worden. Das ist so eine Mondsichel mit dunkler Sonnenbrille. Erstmal von der Optik her nichts, was uns auf Rechtsextremismus stoßen würde. Oder Emojis. Emojis können Signale sein, wie der Inhalt, der in einer Nachricht steht, zu verstehen ist. Ich nehme mal zwei Beispiele raus. Einerseits dieses Vampir-Emoji. Wenn ein Rechtsextremist ein Vampir-Emoji setzt, möchte er oder sie darauf hinweisen, dass das, was er hier geschrieben hat, in einem antisemitischen Sinne zu verstehen ist. Da braucht das Wort Jude dann gar nicht vorzukommen. Es muss kein expliziter Antisemitismus vorkommen. Die Lesenden wissen durch den Hinweis, dass er hier in einem antisemitischen Diskurs angekommen ist. Und das Vampir-Emoji verweist dann auf die uralten antisemitischen Verschwörungsmythen, Juden als angebliche Kindermörder, Brunnenvergifter und ähnliches. So ähnlich funktioniert der Kugelschreiber. Und der Kugelschreiber kann natürlich auch eine völlig andere Bedeutung haben. Also wir können nicht davon ausgehen, immer wenn ein Kugelschreiber vorkommt, ist der rechtsextremistische Kontext gemeint.
Also auch als Emoji quasi.
Als Emoji, ganz genau. Völlig unscheinbar. Sie werden den vielleicht als jemand, der es von außen liest, überlesen, weil er scheinbar keine Bedeutung hat. Der Kugelschreiber verweist darauf, dass der Text, der gepostet worden ist, als zumindest implizite Leugnung der Verbrechen des Nationalsozialismus zu verstehen ist. Also als geschichtsrevisionistischer Inhalt. Warum? Weil es die Behauptung zeitweise gab, es gebe im Tagebuch der Anne Frank Aufzeichnungen mit Kugelschreiber. Und damit wurde die Behauptung verbunden, damals wurden Kugelschreiber noch gar nicht breit genutzt, also kann diese Aufzeichnung gar nicht aus den betreffenden Jahren sein. Sie muss also im Nachgang gefälscht worden sein. Dass das historischer Unsinn ist, ist natürlich zweifelsfrei erwiesen, aber es geht hier darum, Zweifel zu nähren, darauf hinzuweisen, wenn das da mit dem Kugelschreiber und dem Tagebuch der Anne Frank nicht stimmt, dann stell mal besser alles in Frage, was dir in der Schule über den Nationalsozialismus erzählt wird. Und dann heißt es auch, unsere demokratische Verantwortung zu erinnern und uns zu fragen, was lernen wir daraus, soweit wir was daraus lernen können. Diese Fragen stellen sich nicht mehr und der Kugelschreiber weist mich darauf hin.
Das ist ja Wahnsinn. Also jetzt bin ich schon, glaube ich, häufig näher dann auch an den Jugendlichen dran und versuche zu verstehen, was in deren Köpfen natürlich vorgeht und wie sie mit bestimmten Themen umgehen. Dadurch bilde ich mir ein, mehr zu wissen, aber ich glaube, mir fehlt selbst da auch die Vorstellungskraft und ich glaube, ganz vielen Eltern, die sie gar nicht sozusagen dort mit den Jugendlichen auch interagieren, zu verstehen, was dort eben dargestellt wird in den sozialen Medien und Ähnliches, ist natürlich total erschreckend, ne, dass man das einfach gar nicht weiß. Ach. Und in Ihrem Vortrag, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, wir haben uns auf einer Bildungsmesse getroffen und kennengelernt und ich war sehr erschrocken über das, was Sie erzählt haben. Ich war sehr begeistert, wie Sie es erzählt haben und die Überschrift über diesen Emojis und diesen Bildern war ja auch der Begriff Remigration. Was bedeutet der in diesem Kontext?
Remigration ist ganz eng verknüpft mit der Zielvorstellung, die Rechtsextremisten vor Augen steht. Und die Zielvorstellung heißt ethnische Homogenität oder anders formuliert eine gewisse Reinheit des Volkes. Das Volk soll nur bestehen aus denjenigen, die deutscher Abstammung sind. Das ist eine ganz andere Vorstellung als die, die das Grundgesetz vertritt. Das Grundgesetz sagt, ein Deutscher oder eine Deutsche ist jeder Mensch, der oder die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Und dieser Mensch ist ein Deutscher wie jeder andere auch. Da gibt es keine Deutschen erster Klasse und keine Deutschen zweiter Klasse. Und Remigration meint den Prozess, diejenigen, die aus rechtsextremistischer Sicht nicht dazugehören dürfen, die manchmal auch als Volksfremde bezeichnet werden, also Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Manchmal bezieht sich es auch auf deutsche Staatsbürger mit Einwanderungsgeschichte, rauszudrängen. Häufig ist von millionenfacher Remigration die Rede, also ein millionenfaches Rausdrängen von Menschen, die aus ideologischer Perspektive nicht zum deutschen Volk gehören dürfen. Das ist im Geiste nichts grundlegend anderes als das uralte Deutschland, den deutschen Ausländer raus. Aber der Klang des Begriffs ist natürlich ein ganz anderer. Ambitionierter, gelehrter, ein Fremdwort, unscheinbar.
Ja, und den Satz, den Sie gerade gesagt haben, Deutschland, den Deutschen und Ausländer raus, den höre ich immer wieder in Beispielvideos, zum Beispiel von Spielen, von Online-Spielen, die die Jugendlichen spielen, wo dann im Hintergrund genau dieser Satz immer wieder wiederholt wird, um sich sozusagen auch ins Unterbewusstsein der spielenden Kinder und Jugendlichen einzupflanzen. Und das ist natürlich eine totale Manipulation und funktioniert so sprachliche Tarnung bei Rechtsextremisten auch über soziale Medien und Online-Gaming?
Es ist eine sprachliche Tarnung, es ist aber häufig auch eine optische Tarnung. Häufig erwarten wir von uns selbst, dass wir den Rechtsextremismus erkennen, weil wir die Symbolsprache des Nationalsozialismus kennen. Damit werden wir aber ganz vieles als rechtsextremistisch nicht mehr wahrnehmen, was ganz bewusst die Symbolsprache, auch die Begriffe des Nationalsozialismus vermeidet. Wenn wir über eine neue Rechte sprechen, also einen häufig akademisch gebildeten Rechtsextremismus, der den Mainstream im Blick hat, nicht irgendwelche kleinen Nischen am Rande der Gesellschaft, dann wird eine solche Szene sehr gut wissen, dass der Begriff Rasse offener und klarer ist, als man selbst gerne sein möchte. Dass Symbole aus dem Nationalsozialismus den Zugang zur Mitte
eher versperren, als ihn eröffnen. Also wird man das eigene Sprechen, auch die eigene Selbstdarstellung so anlegen, dass man möglichst nicht mit Rechtsextremismus, nicht mit Rassismus, schon gar nicht mit Nationalsozialismus sich auf den ersten Blick gemein macht.
Werden Jugendliche in dieser Richtung auch schon hin trainiert? Bewusst oder unbewusst?
Also es ist kein A bis Z Programm, in dem ein Jugendlicher rekrutiert, manipuliert und ideologisiert wird. Aber es ist ein faktischer Prozess, dass in dem Maße, in dem ich ganz niedrigschwellig mich dem Rechtsextremismus annähern kann und dann Schritt für Schritt tiefer eintauche, möglicherweise am Ende zu Telegram wechsel, weil mich jemand einlädt, in die entsprechende Gruppe zu kommen, in dem Maße werden rechtsextremistische Inhalte zu dem Inhalt, der mich umgibt, der Inhalt, den meine Bezugspersonen vertreten, ein vermeintlich ganz normaler Inhalt. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, das sind nicht die Jugendlichen. Also Jugendliche sind nicht rechtsextremistisch. Wenn wir nur in die Shell-Jugendstudie sehen, dann macht sie sehr deutlich, da gibt es sehr, sehr viele Jugendliche, denen humane Werte, Menschenwürde, Menschenrechte, Gleichwertigkeit ganz, ganz wichtig sind und genauso wichtig wie erwachsenen Menschen. Wir hatten in der Vergangenheit in praktisch jeder Untersuchung das Ergebnis, dass Jugendliche rechtsextremistischen Positionen deutlich weniger zustimmen als Erwachsene. Das stimmt so heute leider nicht mehr. Also da haben sich Trendveränderungen ergeben. Eine zunehmende Offenheit auch bei Jugendlichen, aber längst nicht alle Jugendlichen wären bereit, sich auf dieses Gedankengut einzulassen.
Ich finde das ja sehr erschreckend, vor allen Dingen, wenn ich auch immer sehe, mit welchen Medien sozusagen die viele Jugendliche eben agieren. Und das sind natürlich einmal solche sozialen Medien wie zum Beispiel Telegram, die nachweislich ja sehr häufig von Rechtsextremisten genutzt werden. Inwieweit spielt da Online-Gaming auch eine Rolle oder Discord? Ne? Unter Discord, hier vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ist ein Sprachdienst, der angeboten wird. Dort kann man sozusagen Räume nutzen, um in privaten oder auch im Öffentlichen über bestimmte Themen halt zu sprechen. Jugendliche nutzen das sehr häufig zum Gamen, um unter sich zu sein. Häufig werden diese Räume aber auch eben genutzt, um jemanden zu integrieren in eine bestimmte Gruppe. Und wie groß ist der Einfluss von solchen Tools oder von Online-Gaming auf die Jugendlichen? Gibt es Games, die besonders darauf hinzielen oder hinwirken, extremistischer zu denken oder zu handeln?
Es gibt eigene Games aus dem Rechtsextremismus, die genau das wollen. Es gab in der Frühphase der Games, da sprechen wir jetzt aber auch über die 80er Jahre, Games, die waren so menschenverachtend, dass der Titel schon vor wirklich Gewalt nur so strunzte. Das war sowas wie KZ-Manager. Da mussten sie selbst ein KZ möglichst effizient unter Einsatz der Ressourcen verwenden. Also da brauche ich nicht mehr dazu zu sagen, das ist gedanklicher Mord, der da praktiziert und propagiert wird. Heute gibt es kleinere Spiele, The Great Rebellion beispielsweise aus dem Bereich der neuen Rechten, die sprechen natürlich nicht diese martialische Sprache. Eigene Games spielen eine Rolle, aber ansonsten spielen alle gaming-nahen Plattformen eine Rolle. Auch die In-Game-Chats, also wo sie sich während sie spielen unterhalten können, die gehören gar nicht eng zum Spiel dazu, aber das ist die Kommunikationsform der Gamerinnen und Gamer untereinander. Und Rechtsextremisten wissen, wie beim Kampfsport, wie bei der Musik, wie beim Fußball, hier ist jugendliche Lebenswelt. Und das ist eine sehr aktuelle jugendliche Lebenswelt. Und wenn ich Jugendliche in ihrer Lebenswelt erreichen und abholen möchte, das ist seit praktisch 50 Jahren ein zentrales strategisches Ziel bestimmter Rechtsextremisten, dann kann ich um Gaming keinen Bogen machen. Für Gaming gilt aber auch, es ist kein rechtsextremistisch geprägter Raum. Die Bertelsmann-Studie Stiftung hat das im vergangenen Jahr untersucht und festgestellt, Gamerinnen und Gamer sind in einem überdurchschnittlichen Maß politisch interessiert und auch an demokratischen Werten interessiert. Aber Gaming ist eben auch ein Raum, in dem Rechtsextremisten versuchen, sich anzunähern, vielleicht noch nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, nicht im ersten Schritt zu rekrutieren, aber zunächst mal sich bekannt zu machen. Und im Gaming erleben wir dann auch in Online-Chats oder In-Game-Chats und anderem, dass durchaus auch diskriminierende Äußerungen vorkommen. Also aus Gaming-Kreisen hört man häufig, sexistische Äußerungen sind nicht so selten. Und das sind immer auch Möglichkeiten für Rechtsextremisten, an dem, was schon vorhanden ist, anzuknüpfen, Nähen herzustellen und dann die Spirale noch eine Spur weiter zu drehen. Das heißt für mich immer, alle, die im Gaming unterwegs sind und an bestimmten Punkten sagen, das will ich hier nicht haben, tun was ganz Wichtiges, um diesen Bemühungen auch was entgegenzusetzen.
Also wenn ich jetzt mal aus der Perspektive der Eltern schaue, wir sehen ja ganz viele Gefährdungsdimensionen, auch abseits vom Extremismus, so ist das wie Cybergrooming, also die sexuelle Anmache übers Internet oder Cybermobbing und ähnliches. Und das passiert ja alles entweder über soziale Medien oder halt beim Gamen über die In-Game-Chats. Das heißt, das ist ein zentraler Punkt, wo eben Leute diskreditiert werden können. Und wenn ich jetzt überlegen würde, was würde ich denn tun als Papa oder Mama, um mein Kind davor zu schützen? Ich würde natürlich wahrscheinlich erstmal verbieten. Und denke mir dann aber auch jetzt so aus meiner Perspektive, Gaming ist ja jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlimm. Da kommen Jugendliche oder Kinder zusammen, können miteinander spielen oder können auch alleine ein schönes Spiel spielen. Und wenn man sich an bestimmte Regeln hält, dann ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also bestimmte Regeln heißt, Zeiten einzuhalten, sich an Altersverifikation orientieren, freundlich sein im Netz, keine persönlichen Informationen preisgeben und, und. Und wie gelingt uns Eltern denn eine Begleitung ohne pauschale Verbote? Weil Verbote reizt die Kinder und die Jugendlichen nochmal ganz besonders, etwas im Verborgenen durchzuführen, ohne dass die Eltern etwas davon mitbekommen.
Ich habe bestimmt nicht die abschließende Antwort darauf.
Ja, ich glaube, die gibt es auch nicht.
Die gibt es bestimmt nicht. Aber das Stichwort Gesprächskultur ist immer auch Beziehungskultur, halte ich für etwas ganz Entscheidendes. Sich zu interessieren. Für mich heißt das auch, wachsam zu sein. Aber wachsam sein heißt nicht zu unterstellen, dass sich ein Jugendlicher doch ganz bestimmt damit unschönen Dingen beschäftigt, sondern einfach im Austausch zu bleiben. Wenn dann für Eltern bewusst wird, hier tut sich ganz offensichtlich doch etwas. Hier findet eine Entwicklung statt, die hin zu ausgrenzenden, fremdenfeindlichen, rassistischen Positionen geht, dann ist es der erste Schritt für mich immer das offene Gespräch, dass möglichst das Gespräch auf Augenhöhe ist, dass noch nicht das konfrontative Gespräch ist, denn das wird ganz sicherlich Zugänge zumachen und nicht aufmachen. Jugendliche sind in Bewegung. Das heißt, ein Jugendlicher, der sich auch im Netz bestimmten Gruppen annähert, ist noch nicht fest und tief verankert. Das heißt nicht, dass man es ignorieren sollte, das auf gar keinen Fall. Aber da ist Gespräch und Beziehung und etwas dagegenstellen nach Möglichkeit auf Augenhöhe ganz sicher noch erfolgversprechend. Wenn das nicht zum Erfolg führt, werbe ich immer auch dafür, externe Beratung in Anspruch zu nehmen. Niemand ist gescheitert, weil er oder sie sich Hilfe sucht. Ich finde es total wichtig, sich Hilfe zu suchen. Das gilt für Eltern, das gilt für Lehrkräfte. Vielleicht haben wir manchmal den Anspruch an uns selbst, ich muss das doch selbst schaffen. Nein, dafür sind Beratungsangebote da, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das Elternberatungsnetzwerk oder auch die mobile Beratung. Wenn die Ideologisierung schon weit fortgeschritten ist, gibt es Ausstiegsbegleitung. Entsprechende Angebote gibt es dann auch in anderen Bundesländern.
Ja, das finde ich ganz wichtig, was Sie sagen. Also ich glaube auch, dass Eltern viele Sachen gar nicht selbst erledigen können, weil die Vielfalt so groß ist. Und ich glaube, dass wir auf verschiedenen Ebenen auch mit den Kindern und Jugendlichen sprechen müssen. Einmal auf einer Ebene, auf einer Metaebene, wo wir auch über die Vergangenheit aufklären. Also ich wünsche mir, dass viel früher zum Beispiel auch in den Schulen über den Holocaust gesprochen wird, über den Zweiten Weltkrieg und dass die Kinder verstehen, was da passiert ist, weil man ja auch auf den Schulhöfen häufig schlimme Anschuldigungen hört, wo ich dann immer denke, das haben die Kinder wahrscheinlich gar nicht so bewusst gemeint, aber halt gesagt, ohne vielleicht zu wissen, was da passiert ist. Und auch, dass die Eltern sich natürlich mit den Spielen und den sozialen Medien beschäftigen, in denen sich ihre Kinder eben treffen und was die Kinder eben auch nutzen. Und deswegen ist es eine große und weitreichende Aufgabe, die den Eltern da obliegt. Und das ist natürlich sehr, sehr kompliziert. Deswegen finde ich die Informationen über Beratungsstellen auch insgesamt, ne, wo muss ich drauf achten und ähnliches, halt sehr, sehr wichtig, dass wir uns da einfach Rat und Schutz holen können. Mhm. Weil ne, es kommen immer mehr Risiken dazu, wie wir schon angesprochen haben. Und das alles auf dem Schirm zu haben, ist halt sehr kompliziert.
Ja. Und Eltern sind auch nicht allein. Also Schule ist sicherlich eine Stelle, die auch sich als Partner von Eltern anbietet und anbieten sollte und viele andere, die einen Beitrag leisten können. Einerseits Wissen zum Nationalsozialismus und nach Möglichkeit Einfühlungsvermögen in die Situation der Opfer des Nationalsozialismus zu stärken. Das ist für mich mehr als Faktenwissen. Aber auch Wissen über heutigen Rechtsextremismus. Ich freue mich über jeden Projekttag und jede Unterrichtsreihe, die mit Jugendlichen gemeinsam nachspürt, mit welcher Fassade, mit welchen Versprechungen richten sich Rechtsextremisten an mich und welcher Inhalt wird deutlich, wenn ich an dieser Fassade kratze. Also das ist ja ein ganz wichtiges Stück Medienkompetenz, an der Fassade zu kratzen und zu gucken, was steht dahinter. Und das Dritte gilt, glaube ich, immer, Wissen allein reicht nicht. Beziehungsarbeit, Anerkennung, Erfolgserlebnisse für Jugendliche, zu spüren, ich kann was, ich bin wer. Diese Botschaften sind für die Abwehrstärke, die Resilienz von Rechtsextremismus ganz entscheidend.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Deswegen, das zählt eben auch ganz genau nicht nur das Wissen über eine Sachlage, sondern eben auch eine Kompetenz, die die Kinder und Jugendlichen lernen dürfen. Und da gibt es viele Kompetenzfelder. Einmal natürlich das Wissen über etwas. Die nächste Kompetenz wäre so etwas wie die Reflexionskompetenz. Das versuchen wir auch den Kindern und den Jugendlichen näher zu bringen, zum Beispiel bei Mobbingvorfällen. Also wie äußert sich dein Verhalten einer anderen Person gegenüber, was du vielleicht gerade nicht siehst, da du jemanden über ein soziales Medium wie WhatsApp oder Ähnliches halt ärgerst? Und was kann das eben auch bei dem anderen Kind auslösen, das, was du gerade tust, dass man sozusagen hier die Kinder in die Reflexion bringt? Genauso kann man das eben auch hier bei diesem ganzen Thema rund um Extremismus immer wieder hinterfragen, dass man auch sagt, versetze dich in die Lage der Menschen, die dort in die Bredouille kommen, dass man dann das Fühlen spürt und merkt, dass es eben alles schlimm ist, was passieren kann. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Heutzutage wird ja die breite Masse, eben wie wir schon besprochen haben, über unterschiedliche Kanäle wie Social Media und Online-Gaming, über Veranstaltungen oder auch Printmedien erreicht. Gehen wir mal auf das Thema Rollenbilder ein. Es werden auch ganz gezielt Mädchen angesprochen. Wie hat sich die Ansprache junger Frauen verändert und welche Rollenbilder werden transportiert?
Eine Veränderung ist zunächst, dass junge Frauen überhaupt passgenau und gezielt angesprochen werden. Es hat immer Frauen im Rechtsextremismus gegeben, immer als Minderheit. Aber es gab in der Vergangenheit, gehen wir so 20 Jahre zurück, gab es für Frauen und Mädchen fast kein passendes Material. Es war schon sehr martialisch, sehr kämpferisch, manchmal kriegerisch, was im Rechtsextremismus gezeigt wurde. Heute haben wir haben eine Gruppe aus Influencerinnen, die nennt sich Lucreta, die das sich auf die Fahne geschrieben hat, passgenau gerade Frauen und Mädchen anzusprechen. Wir haben zwei Linien, zwei Diskurse, die dann häufig vorkommen. Das eine sind bestimmte Selbstpräsentationen, die der Tradwife-Szene auf Social Media ähneln. Also zurückgehende Rollenbilder, sehr klare, eindeutige Rollenverteilungen. Und nicht im Sinne von, ich entscheide mich so zu leben. Jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er oder sie sich entscheidet, sondern im Sinne von, das ist deine naturgegebene Rolle als Frau. Im Sinne von Mutter, im Sinne von Hüterin, von Heimat, Familie und Haus und Küche. Da kann Rechtsextremismus an Tradwife anknüpfen. Tradwife ist nicht notwendigerweise rechtsextremistisch, aber hier haben sie fließende Übergänge in den Rechtsextremismus hinein. Und ein zweites Thema, das ganz häufig angesprochen wird, wenn Frauen und Mädchen Zielgruppe sind, ist das Thema sexualisierte Gewalt. Das ohne jeden Zweifel ein hochrelevantes, aktuelles Thema ist. Wenn es im Rechtsextremismus angesprochen wird, wird es instrumentell benutzt, um Feindbilder zu bauen. Das Thema sexualisierte Gewalt im Rechtsextremismus kommt praktisch ausschließlich mit Geflüchteten als Tätern
vor. Und es kann das Bild entstehen, als gäbe es Menschen mit deutscher Abstammung als Täter gar nicht, was natürlich ein falsches Bild ist. Und es entsteht ein Bild, dass jeder zugewanderte Mann in diesem Sinne ein potenzieller Täter ist. Es entsteht also ein Wir gegen Sie, ein Freund-Feind-Denken. Es entsteht auch ein Bedrohungsszenario, das letztlich sich auf jeden einzelnen Zugewanderten erstreckt.
Ich bin erstaunt darüber, wie so Feindbilder erzeugt werden, wie sie beschrieben werden und das für manche einfach so einfach dargestellt wird und auch, was Sie angesprochen hatten hier, der Strom dieser Tradwife-Bewegung kommt ja aus Amerika. Das hat auch da gar nicht unbedingt viel mit Rechtsextremismus zu tun, sondern einfach klare Rollenstrukturen und Ähnliches in der Gesellschaft. Warum ist gerade diese sehr klare Rollenbeschreibung für Jugendliche und junge Erwachsene so interessant? Warum fahren die eventuell so darauf ab?
Ich glaube, es ist die Klarheit. Und das ist ein Punkt, mit dem Rechtsextremisten sich in vielen Fragen attraktiv machen. In einer Welt, die hochkomplex geworden ist, die voller Fragezeichen und Widersprüche ist, zu vermitteln, wir sagen euch, was gut ist, wir sagen euch, was falsch ist, wir sagen euch, wer Freund ist, wir sagen euch, wer Feind ist. Und in dem Fall ist es für junge Menschen ganz sicherlich auch eine Herausforderung, die eigene Rolle als Frau, die eigene Rolle als Mann zu finden. Und diese Herausforderung wird ihnen durch Rechtsextremisten abgenommen. Es gibt im Rechtsextremismus durchaus Männer und Frauen, die auch etwas anders leben, als es das Rollenbild vorschreiben würde. Aber das grundsätzliche ideologische Rollenbild sowohl für Frau als auch für Mann ist klar. Und für Mann ist es, ein Mannsein heißt Kampf. Ein Mannsein heißt Widerstand. Ein Mannsein heißt auch, überlegen zu sein, dominant zu sein der Frau gegenüber. Und das ist ein Rollenbild, das, glaube ich, mit ganz vielem, was auch Jugendlichen wichtig ist, nicht zusammenpasst, aber das eine sehr klare Eindeutigkeit verspricht.
Ich glaube, diese Klarheit in den Rollenbildern ist eine gute Triebfeder auch für Orientierung. Also, dass eben viele, vielleicht auch junge Menschen, gar nicht genau wissen, wohin gehöre ich, wie kann ich meinen Alltag strukturieren, was soll ich machen und Ähnliches. Und dass sie da eventuell sogar sich besser aufgehoben fühlen am Anfang. Mhm. Welche Jugendlichen sind denn besonders anfällig für Radikalisierung und welche Rolle spielen Einsamkeit oder auch, was dann eben auch dazu passt, Orientierungslosigkeit oder Krisenerfahrung in diesem Kontext?
Man wird nicht die Gruppe nennen können, die ganz anfällig ist, mit dem Ergebnis, dass eine andere Gruppe nicht anfällig sein kann. Aber alles, was Sie genannt haben, spielt definitiv eine Rolle. Dass Einsamkeitserfahrungen mit dem Annehmen von rechtsextremistischen Orientierungen verknüpft sind, das wissen wir und ist auch empirisch belegt. Das heißt nicht, dass sie diese Orientierung nicht annehmen können, wenn sie sich nicht einsam fühlen. Aber Einsamkeitserfahrungen sind auch etwas sehr in jugendlichen Lebenswelten viel Verbreiteteres, als wir vielleicht häufig annehmen. Und da spielt auch Corona und Pandemieschutzmaßnahmen wirken da sicherlich noch nach. Krisenerfahrungen sind mit Ängsten verbunden. Nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen. An Ängsten anzuknüpfen, an Verlustängsten, am Verlust von Status. Meine Zukunft wird nicht die sein, die ich mir wünsche. Und dafür Verantwortliche zu suchen, die gar nicht so leicht festzumachen sind, wenn wir realistisch auf die Situation gucken, aber sich dieses Phänomen und die eigene Angst zu erklären. Da sind Rechtsextremisten sehr gut, die einfache Schuldzuweisung zu geben. Und die Schuldzuweisung ist meist eine, die sich auf der einen Linie gegen Migration richtet, als verantwortlich für Missstände, praktisch für alle Missverstände, die wir in der Gesellschaft finden können, und ein denkbar schroffes, pauschales Feindbild gegen die Politik, gegen die demokratischen Politikerinnen und Politiker im Sinne eines monströsen Establishments, das da über uns schwebt, geradezu diktatorisch, sich für die Interessen der Menschen nicht interessiert und den Volk den Mund verbietet. Ungefähr das wären so Schwingungen, die wir im Rechtsextremismus finden.
Und hier spielen auch einmal, was die Schuldzuweisung angeht, wie auch die Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen und Ähnliches, natürlich auch wieder soziale Medien eine große Rolle oder die Algorithmen, die dahinter liegen. Also wir wissen ja eh, dass viele Jugendliche und auch Erwachsene sehr viel Zeit in sozialen Medien verbringen. Und hier haben wir ja auch jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Wirkung einer Nachricht zum Beispiel, die ich interessant finde, natürlich durch die Algorithmen, beispielsweise bei TikTok, Instagram oder YouTube, ganz klar verstärkt wird, indem mir immer mehr ähnliche Inhalte dazu angezeigt werden und meine persönliche Objektivität dadurch sehr beeinflusst werden kann. Eine Frage, die mich ja immer wieder brennend interessiert, ich weiß aber auch nicht genau, ob wir sie hier so gut beantworten können. Was können wir Eltern tun? Also was können wir Eltern tun, ohne sofort mit Angst und Verboten zu reagieren? Und wie wichtig ist Beziehung, Gesprächskultur? Sie hatten das jetzt eben schon mal angesprochen, denn dass das ein ganz hohes Gut ist. Das heißt also, wir müssen uns Zeit nehmen und eben auch viel verstehen und vielleicht auch noch viel dazulernen.
Sicherlich, also sich auch mit sozialen Medien selbst zu beschäftigen, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um mit Jugendlichen darüber kommunizieren zu können. Das heißt jetzt nicht, dass alle Eltern zu Influencern werden und ganz, ganz viel tun können oder tun müssten, aber so ein bisschen zu wissen, was ist das? Was ist auch attraktiv daran? Was macht auch Spaß an Social Media, um das Interesse zu verstehen und ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln, wie funktionieren Inhalte auch von oder wie funktionieren Radikalisierungsmechanismen im Social Media Zeitalter, um einen wachen Blick darauf zu behalten?
Wir wollen heute mal nicht das Bildungssystem kritisieren, sondern wir nehmen es erstmal so, wie es ist. Und dennoch die Frage, Sie sind ja auch häufig in Schulen und erleben sozusagen, wie die Schule funktioniert, wie die Kinder und Jugendlichen miteinander umgehen, was Lehrerinnen und Lehrer auch wissen oder auch nicht wissen. Und aus Ihrer Sicht, was brauchen Lehrkräfte denn für eine besondere Unterstützung noch oder heute dringend an Wissen? Und was sollte sich in unserem System vielleicht verbessern können, damit die Kinder und Jugendlichen besser geschützt werden?
Auch da kann ich nicht den Entwurf liefern, wie das Schulsystem neu gestrickt werden sollte. Wo wir einen kleinen Beitrag auch als Verfassungsschutz leisten können, ist mit Lehrerinnen und Lehrern diese Landschaften, auch diese Angebote, all das, was ich Erlebniswelt Rechtsextremismus nenne, also die Welten, in denen rechtsextremistischer Inhalt, Rassismus, Nationalsozialismus mit Gemeinschaftserleben, mit Freizeitaktivitäten, mit Lifestyle, eben auch mit Social Media verfließen, das kennenzulernen, einen Blick dafür zu haben, auch das andere Zeichen oder Symbol zu erkennen, nicht nur um aber auch um Rechtsextremismus bei Jugendlichen wahrzunehmen. Denn je früher ich es wahrnehme, umso eher habe ich auch eine Chance, noch einzuwirken und ein Gegenangebot zu machen, sondern auch, um selbst eine Basis zu haben, um mit Schülerinnen und Schülern über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. Je stärker es auch, ich weiß, Schulen sind mit 1000 Fragen und 1000 Themen belastet und alle finden, die müssten jetzt unbedingt in Schule behandelt werden. Absolut nachvollziehbar, aber das Social Media ist ein Kernelement moderner Lebenswelten, insbesondere junger Lebenswelten und gemeinsam nachzuspüren, wie wird auch Social Media benutzt, um mich zu gewinnen, um mich für Inhalte zu gewinnen, die alles andere als demokratisch, die menschenverachtend sind. Da ist Schule auch eine Möglichkeit, um Sensibilität und Wachsamkeit bei Jugendlichen zu stärken. Und das, was für Eltern gilt, gilt auch für Schule. Resilienz zu fördern, Abwehrstärke zu fördern, heißt zu gucken, wie können wir unsere Schulkultur noch etwas wertschätzender machen? Wie können wir unsere Schulkultur noch etwas lebendiger machen? Wie können wir Jugendlichen auch die Möglichkeiten geben, sich zu beteiligen, Verantwortung zu übernehmen? Also damit selbstwirksam, demokratisch selbstwirksam zu sein. Denn Selbstwirksamkeit, Anerkennung, Gemeinschaft sind alles Punkte, mit denen Rechtsextremisten ansprechen werden. Und je weniger Jugendliche sie in ihrem täglichen Leben erfahren, umso größer ist das Versprechen von Rechtsextremisten.
Wir erleben ja selbst auch, also als Schutzraumorganisation, dass viele Schulen schon oder Lehrer und Lehrer eher hinterher sind, mehr dazu zu lernen, zu verstehen, was die Kinder und die Jugendlichen so fasziniert. Und ich glaube, da darf noch einiges mehr passieren, das darf ich heute sagen, dass da die Lehrerinnen und Lehrer mehr Freiraum bekommen, um mit den Kindern und den Jugendlichen zu arbeiten, um auch mehr zu lernen über das, was eben die Kinder fasziniert, um da auch eben im Speziellen dann nochmal eine Kompetenzförderung durchzuführen. Eine allerletzte Frage, in Teilen schon beantwortet, ist mir aber trotzdem nochmal wichtig. Wenn Eltern heute nur eine Sache aus diesem Gespräch mitnehmen sollen, welche wäre das aus Ihrer Sicht?
Ich erlaube mir zwei Dinge. Das eine ist, Rechtsextremismus sieht oft nicht so aus, wie wir ihn erwarten. Das kann dazu führen, dass wir Rechtsextremismus übersehen, dass wir ihn vielleicht sogar für normal halten. Also sich bewusst zu sein, er klingt anders, er sieht anders aus als der klassische, als der Nationalsozialismus oder das, was wir aus der Vergangenheit im Rechtsextremismus kennen. Und das zweite ist, Abwehrkraft zu stärken, heißt nicht nur Wissen zu stärken, heißt Beziehung zu stärken, heißt Gesprächskultur zu stärken, heißt Anerkennung zu stärken. Das ist ganz wesentlich, um eine psychische Stabilität herzustellen, mit der der Jugendliche in der Lage ist, einerseits zu erkennen, aber auch auszuhalten, wenn die Welt einfach so kompliziert ist, dass so klare Schwarz und Weiß, das klare Ja oder Nein eben nicht die Antwort sein kann.
Rechtsextremismus kommt heute, so wie ich auch heute sehr stark gelernt habe, nicht laut und aggressiv daher, sondern modern, emotional und anschlussfähig. Gerade deshalb brauchen Kinder und Jugendliche Erwachsene, die hinschauen, begleiten und Orientierung geben. Wir sind jetzt wieder am Schluss unseres Podcasts angekommen. Einen ganz großen Dank geht an Sie, Herr Dr. Pfeiffer, für diese wichtigen und sehr interessanten Informationen, für das freundliche Gespräch und die Aufklärung. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne und Ihnen vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei der nächsten Folge wieder hört. Macht es gut und bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.